Er bittet sie den Vater, sie möchte nur von ihm, ihrem Geliebten, dem Sohne, geküsst sein, mit den Küssen seines Mundes. Weil sie erfahren hat, nur der kann mir die richtige Antwort geben auf alle meine brennenden Herzensfragen. Wunderbar. Und jetzt können wir hinterher feststellen, ist uns das auch schon widerfahren, dass wir brennende Fragen trugen, schon vielleicht längere oder kürzere Zeit, die uns gar nicht mehr in Ruhe ließen, und eines Tages entweder unter dem Wort oder beim Lesen des Wortes, auf irgendeine Weise ist eine Antwort da, also unsere Seele jubilieren kann. Und hinterher dürfen wir dann jetzt uns sagen lassen, da waren wir jeweils von Christus geküsste Seelen. Glückselig. Ja. Merken wir es an dieser einen Sache, wie die Sache, wie dieses Lied der Lieder schon anfängt. Haben wir jetzt einen ersten Beweis, dass es eine Möglichkeit gibt, nicht? Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Wenn wir nur das gerade so nehmen, dann sagt man, ja, also, da brauchen wir Salomon nicht dazu. Nicht? Ja. Anfang, persönlich, intim und Schluss, allumfassender Friede in der ganzen Schöpfung, und zwar genau so, dass der größte Sünder, das sündigste Volk, vollkommen durch die Barmherzigkeit Gottes verherrlicht wird, gerettet wird und verherrlicht wird, damit dieses gerettete, ehemals sündigste Volk, da haben Sie ja gelernt, wer das ist, fähig ist, alle anderen unheimlichen Sündenvölker, wie Sodom und Gomorra und Samaria, sich zu denen zu wenden und sie zu trösten, Sodom und Gomorra zu trösten und Samaria zu trösten, seht mal mich an. Meine Sünden waren mehr doppelt als eure Sünden. Und wie herrlich stehe ich da? Durch die Barmherzigkeit unseres Gottes. Das darf ich euch sagen und trösten. Auch ihr werdet zurückgeführt werden zu eurem ersten Zustand. Wie war denn der erste Zustand von Sodom und Gomorra? Hat ja Lot genau sich umgesehen, als sein Onkel Abraham gesagt hat, such dir das schönste Land für deine Herden zu weiden, damit unsere Hirten nicht mehr sich streiten um die Weideplätze, nicht? Und Lot hob seine Augen und sah dass die ganze Gegend von Sodom und Gomorra und siehe, es war wie Eden, der Garten Gottes. Also in was wird Sodom und Gomorra einmal verwandelt werden? In einen Garten Gottes. Aber nicht nur wie damals. Das damalige war nur wieder noch ein Schatten von dem Garten Gottes, in dem die Barmherzigkeit Gottes, die Leute von Sodom und was da alles kroch und kloch ist, war, ja, hinein versetzen wird. Ja, wo lesen wir diese Dinge? Nicht im Neuen Testament? Wo lesen wir diese Dinge? Ist es vielleicht doch der alte Wein noch etwas milder und besser als der neue? Ne? Sagt Jesus. Neues Testament, ja, das ist bei uns, das ist etwas. Ne? Altes Testament, da die dunklen Angelegenheiten da im Alten Testament, und dann kann man das aufzählen und das und das und das, und das soll Heilige Schrift sein und das soll Gottes Wort sein und so weiter. Nee. So. Dann sage ich so, schlage mir das erste Blatt des Neuen Testamentes auf. Nicht? Ja. Das Alte ist abgeschrieben, neue, jawohl. So. Geschlechtsregister Jesu Christi. Wer erscheint zuerst? Die Tamar, die von ihrem Schwiegervater Judah Zwillingen gebär. So. Erstes weibliche Wesen. Und dann kommt die Mutter des Boas. Die Mutter des Boas war die Hure Rahab von Jericho. Rahab. Wer war die dritte? Die Ruth, die Moabitin. Wo das Gesetz sagt, einem Moabiter-Sold darfst du auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen. Warum? Weil die Mose das Volk damals nicht durchgelassen haben im Frieden. Beim Durchzug die 40 Jahre durch die Wüste. Die Moabitin. Und die vierte Dame, als Frau, im Neuen Testament, auf dem ersten Blatt der Bibel des Neuen Testaments. Die des Uriah, wie hieß sie? Bathsheba. Ja, was ist jetzt mit dem Neuen Testament? Machen wir es doch auch gleich zu. Ne? Machen wir etwas. Ja, und wer ist der große Held und prächtige König und majestätische Gott, der ein solches Ahnenregister vorführt? Wie heißt der? Der Heilige Gottes? Der Sohn Gottes? Der von keiner Sünde wusste? Und als einziger in Frage kam, eine ganze verlorene, den Fluch der verdammt verfallenen Schöpfung nicht nur wiederherzustellen, sondern herrlicher zu machen, als sie am Anfang war. So. Gucke ich aber auf die Uhr. Ja, noch 2 Minuten. Wir haben jetzt die Beispiele hier. Grundsatz, der Höchste neigt sich zum Niedrigsten. Die Tochter Sodom wird wiedergebracht in Herrlichkeit. In der Mitte dieses Büchleins bittet die Geliebte ihren Geliebten, sei gleich einer Gazelle und einem Jungen der Hirsche, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Enteile, mein Geliebter, über die zerklüfteten, zerrissenen Berge. Was stellen Berge da in der ganzen Bibel? Weltreiche, irdische und kosmische. Weltreiche Berge. Die 7 Berge sind 7 Könige und 7 Königreiche. Stimmt. Und dann ist Bärberg ein Zahl, nicht geringeres, als das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Der Berg Gottes ist das Königreich Gottes. Also was hat sie jetzt gesagt? Enteile mein Geliebter und sei gleich einer Gazelle, einem Jungen der Hirsche, über die zerklüfteten, zerrissenen Berge. Sind die Reiche dieser Welt ja heute in Feindschaft zerklüftet und zerrissen? Also erstens ist da eine Geliebte und Liebende, die bittet ihren Geliebten, was? Ich will mal so sagen, mache möglichst große Sprünge über alle Berge und Hügel, also weit von mir weg. Und zwar über was für Berge? Wo es gefährlichste Klippen und Abgründe hat. Bitte. Zerklüftete, zerrissene Berge. Gazellen, und die haben zierliche Hufe, und wo sie ihren Fuß hinsetzen bei Nacht und Nebel, der sitzt nicht, wie die Gänse, nicht? Steile Ding, die stehen da und ja, hüpfen da über das Ding, nicht? Das ist ihr Wille. Warum leistet sie die ihren Geliebten so eine Freiheit? Ne? Sehr einfach. Weil sie durch seine Liebe vollkommen gesättigt ist. Und jetzt in ihrem Herzen, eine Aussage ihm gegenüber, stellt das ganz klar, sich kümmert um alle die, die ihn noch nicht kennen, die ihn noch ablehnen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt sind. Das sind jetzt zerklüfteten Berge. Feines Zeugnis für eine wirkliche Liebe. nicht einander nur, weiß das alles, zuzutrauen, sondern direkt zu bitten. Nicht? Ja, und dann noch auf den gefährlichsten Gebieten. Nicht? Weil sie weiß, wo sein Fuß sich hinsetzt. Und da kann der Abgrund so sein und so und so und diese. Sie sind in Scheol. Passiert ihm gar nichts. Sondern sie weiß, wo er seinen Friedensfuß hinsetzt, wird Friede. Wo steht das geschrieben? Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße derer oder dessen, der Frieden verkündet. Und was gilt denn für uns? Was haben wir für einen Auftrag von Gott, von dem Gott, dem Vater, vom Sohn? Wie heißt denn der Teil der ganzen Waffenrüstung Gottes, mit der wir gerüstet sein sollen, in Bezug auf die Füße? Beschut an euren Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Stimmt. Wo Gottes Menschen ihre Füße, ihren Huf, bei den Vergleichstieren, hinsetzt, wird Friede. Gazelle, eine Jüngerin in Joppe, ist gestorben. Sie hieß Tabitha, übersetzt Dorcas, wissen wir so viel wie vorher, auf Deutsch Gazelle. Die Witwen und Waisen und Armen kommen zu Petrus und sagen, ach was, ausgerechnet die hat der Herr weggenommen, die Dorcas, die Gazelle. Die war voll guter Werke gegen uns und voll Erweisungen der Barmherzigkeit. Also jetzt wissen wir aus der Schrift, was eine Gazelle uns sagen will. Ein Wesen, bleiben wir bei den Menschen, ein Menschenkind voller guter Werke und voll Erweisungen der Barmherzigkeit. Also, was hat sie ihm gesagt? Sei gleich einer Gazelle. Wissen wir, was das für ihn bedeutet? Ne? Voller guten Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Ja. Seine Füße seien auf den zerrissensten Klippen, mitten unter dem Hass und den Kriegen der Völker und der Nationen und auch der Engel da oben, haben die auch Krach da oben. Wenn die keinen Krach hätten, gäbe es auf der Erde Frieden. Können wir uns merken. Siehe da, wie heißt denn das letzte Wort im Hohen Lied? Enteile, mein Geliebter, wie eine Gazelle, Jungen der Hirsche, sei über den duftenden Bergen. Ist das etwas anderes als zerrissene Berge? Ja, der Wohlgeruch des Heiligen Geistes erfüllt alles, die ganze Schöpfung. Hat er ihm einen guten Rat gegeben? Warum? Ja. Weil er ihr sein Herz so geoffenbart hat und seinen Frieden in ihr Herz gelegt hat. Ist seine Sulamit eine zum Frieden gebrachte Seele. So. Jetzt haben wir natürlich nur in diesem hohen Lied nippen dürfen. Ich darf abschließend einfach einige so feine Dinge noch mit Namen nennen. Da finden wir einen Paradiesgarten oder einen Garten, wenn wir den in seiner Beschreibung lesen, wahrnehmen, beachten, dann bekommen wir eine Ahnung, was im Paradies, wie es im Paradies der ersten Menschen war. Eine Ahnung, wie es im Originalparadies Gottes aussieht und was da vor sich steht, das nicht von und nicht in dieser Schöpfung ist, sondern dort in dem Licht, wo Gott wohnt. Das ist das Paradies. Also das Paradies Gottes, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern dem Wesen Gottes selbst identisch ist. Ein Garten Gottes. sonderbar, ganz gewaltig. Und dann heißt es, wird klar, dass die Seele der Schulamit, der Geliebten, zu einem Garten Gottes, einem Garten Jesu Christi geworden ist, wo es an keiner Teilfrucht des Heiligen Geistes fehlt. Da werden genau 9 köstliche Früchte genannt, in Form von Pflanzen, wie in Galater 5 die Frucht des Geistes aber ist, und dann werden 3x3 wunderbare Dinge: Liebe, Freude, Friede und so weiter und so weiter. Und die ergänzen sich genau, stimmen vollständig überein, hier im Schattenriss und dort dem Geiste nach. Und siehe da, sie sagt zu ihm: Mein Geliebter, komme in seinen Garten und genieße die ihm köstliche Frucht. Ja. Und er spricht, ihr habt es ja schon gesetzt, man kann also nicht allzu sehr erschrecken. Er spricht: Ich bin in meinen Garten gekommen, Geliebte. Ich bin in meinen Garten gekommen und habe meinen Honig gegessen, nein, das erste. Ich habe hier, damit ich es richtig mache. Ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut, habe meine Myrrhe gepflückt, samt meinem Balsam. Myrrhe ist das Bitterste, was es gibt, aber heilend. Balsam ist das Wunderbarste, was Schmerzen heilt. Zweitens, habe meinen Honig gegessen, samt meiner Wabe. Nach der Schrift ist Honig das Süßeste, was es gibt, und kein geringeres Modell als für die Weisheit Gottes. Und das ist die Wabe beim Bienen, also beim Bienenstock, das geschmackloseste Ding, was es gibt, mit Wachs. Und jetzt kommt das Dritte: Habe meine Milch getrunken samt meinem Wein. Was ist Milch? Das ist leichte Speise, ganz der Säuglinge. Und Wein ist starkes Getränk, starke Speise. Also, was hat der Geliebte versäumt zu genießen? Gar nichts. Die äußersten Gegensätze. Und jetzt lese ich: Meinen Wein getrunken samt meiner Milch. Esset, Freunde, trinket und trinket euch fröhlich, Geliebte. Habe ich gesagt, gut, dass ihr euch schon gesetzt habt. Da steht so etwas in der Bibel. Na, seid ihr nicht überzeugt? Wenn ich immer wieder sage, liebe Geschwister, darf es bei einer Hochzeit hochher und zugehen, sonst wäre es keine Hochzeit. Machen wir uns darauf gefasst, dass wenn das Lamm Hochzeit hält und wenn er sich mit uns, den Gliedern seines Leibes, vereinigt, dass der Vater ihm eine Hochzeit bereitet hat. Ich beziehe es auf Christus in der Versammlung. Christus ist der Mann und wir sind sein Weib. Bei Paulus. Petrus, für Petrus ist das die Tochter Zion, aber das ist eine andere Ebene. Bei uns ist die geistliche Ebene. Gab's ein Fest, als der Lump namens jüngerer Sohn nach Hause kam? Ja. Bravo, endlich eine Stimme aus der Wüste. Ja. Nahm einer an diesem Fest Anstoß? Ja, wieso merkte er überhaupt, dass ein Fest im Hause des Vaters im Gange sei? Er hörte von Weitem, Achtung, Musik und Reigentanz. Und wo ist der? Was ist los? Ne? Musik und Reigentanz. Ne? Bei Reigentanz wird ein paar Formen schon recht und kehrt machen. Ne? Ja, bitte. Bitte. Der brave ältere Sohn, der dem Vater dann wartet, zu sagen: Ich habe noch nie eines deiner Gebote übertreten. von dem steht geschrieben, als er hörte, der Vater macht dem Lumpen ein solches Fest, vermochte er nicht, ins Vaterhaus einzutreten. Stimmt da bei dem alles? Stimmt da sein Ausspruch, ich habe noch nie eines seiner Gebote übertreten? Während er das aussprach, das mag den Buchstaben nach stimmen, hat aber nicht gemerkt, dass er gleichzeitig das Gebot des Vaters, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mit Füßen trat, seiner ganzen Haltung. So. Ja, also wenn es da in dem Fall so hoch her und zuging, und übrigens fein, ja, das Gesinde in diesem Hause dieses wunderbaren Vaters ließ sich nicht zweimal sagen, lasst uns fest feiern und fröhlich sein. Ja, da ging es gleich los. Ja. Also, wie viel mehr wird es wann hoch her und zugehen? Bei der Hochzeit unseres Hauptes mit uns, bei der Hochzeit des Lammes mit der Tochter Zion. Ich muss nur noch schnell sagen, gewagt. Bei allen weiteren Hochzeiten, die der Sohn Gottes feiern wird. War es bei Salomo so? War das die einzige Frau bei Salomo? Jetzt wird es aber ganz heikel. Ne? Aber liebe Geschwister, ich habe keine Angst. Wieder ist die Sache umso wunderbarer und anbetungswürdiger auf Christus bezogen, wenn wir sehen dürfen. Das sehen wir. Darf sich der Sohn Gottes nur mit den Gliedern seines Leibes vereinigen und sonst mit niemandem? Antwort. Darf er sich, nachdem er mit uns Hochzeit gefeiert hat, darf er dann auf die Erde herabsteigen, da in den Himmel, und mit der Tochter Zion auch noch Hochzeit feiern? Hat jemand was dagegen? Darf er dann im tausendjährigen Reich mit allen 70 Nationen sich verbinden? Im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Ja, was sind denn 1000? 700 Frauen hat er und 300 Kebsweiber. Das müssen wir bei dem Ausdruck Kebsweiber uns zuerst einmal sagen lassen, wie viele Söhne hat Abraham gehabt? Zuerst einmal gar keinen, nicht, bis er 100 Jahre alt geworden war. Und dann bekam er nur einen, der hieß Isaac. Die Mutter Isaac starb mit 127 Jahren, die Sarah. Was macht Abraham? Der war dann 128 Jahre alt. Heiratet eine weitere Frau namens Keturah. Bekommt von der Keturah noch 7 Söhne. Hat Gott also, als er dem Abraham ihn wieder zeugungsfähig gemacht hat, eine ganze Arbeit gemacht. Ne? Bitte schön. Noch 7 Söhne werden alle mit Namen genannt, von der Ketura. Und dann abschließend verfügt der sterbende Vater Abraham, der Vater aller Gläubigen, wieder als Modell, ne? Für Christus, für Gott, dass auch die Söhne seiner Kitzweiber ein Erbteilstück noch bekommen. Ist jetzt der prächtige Gottesmann und Freund Gottes Abraham bei uns abgewertet? Sagt mal ja. Und schämt euch. Und schämt euch. Da fällt es nicht dort, sondern da. Ja. Meine Frau sagt nichts, sie macht nur so. Ja. Ist gut, dass meine Frau so macht. Ne? Ja. Können jetzt hier bei solchen Tatsachen unberufene, fleischliche Christen, nicht nur Anstoß nehmen, sondern sagen, ja, wenn es denn Abraham so war, ne, wer will mir etwas anderes vorschreiben? Ne? Ist das denkbar? Ja. Es ist ja genauso, je wunderbar etwas vor Gott ist, die Liebe gerade, ne, umso unheimlicher, widerwärtigerweise wird das Wunderbarste vor Gott in den Schmutz gezogen. Ja. Vom Fleisch, vom Unberufen. Ja, es ist Zeit. Garten Gottes, ja. Nein, ich muss, darf nur noch jetzt, ich merke schon, das nächste Mal, wenn ich dienen darf, dürfen wir hier noch ganz genau darauf eingehen. Und zwar genau auf diesen letzten Punkt, ja. Damit wir dann noch eine Kassette haben, aber das ist dann die Frage, ob es noch reicht für alles, was du noch im Sinn hast, nicht? Ja. Darf ich nur sagen, die Zahl der Nationen sind 70. Jede der 70 Nationen hat eine Hauptstadt. Und die Hauptstadt ist immer, wird immer genannt die Tochter. Also das König, das Weltreich von Babel, Nebukadnezar, nennt die Schrift die Tochter Babel, die Tochter Tyrus. Also alle Hauptstädte der Nationen werden Töchter und an anderen Stellen Weiber genannt. Ist Jerusalem ein Weib? Ist eine Stadt? Ja, wenn ein Weib da ist, dann ist ein Mann zu suchen, nicht? Hat Jerusalem einen Mann? Er sagt, Christus, ich bin dein Mann. Habe mich mit dir verlobt. Und so weiter. Auch nachdem sie zur Hure geworden ist und dann zur Witwe. Steht alles geschrieben. Hat die Gnade Gottes sie wieder zur Jungfrauschaft erneuert. So. 70 Nationen. Und alle Hauptstädte haben Unterregierungszentren. Also Kanton Zürich, da gibt es noch was da? Bezirke, nicht? Und jeder Bezirk hat wieder einen Hauptort. Bezirkshauptort, stimmt. Und jetzt ist es so, jede von den 70 Nationen, 10 Unterstationen, nicht? Oder 9, wie wir wollen, nicht? Das sind alles Ordnungen im Haushalt der Schöpfung Gottes. Und Christus ruht nicht, bis er von den 70 Nationen die Hauptstadt und die Bezirkshauptstädte hat. Verstehen wir? Alle in mit seiner Liebe eins gemacht hat. Das wird sicher bei Christus. Das sind die 700, ne? 70 mal 10, ne? 700. Und die 300, das sind noch was ist die Zahl 3? Göttliche Vollkommenheit. Alles noch Heilskörperschaften, die nicht registriert werden können, ja, so und so, sondern die nur durch die Barmherzigkeit Gottes registriert werden, was niemand versteht. Die verachtet sind, nicht? Name Textschreiber, sofort bei uns. Negativ? Ja, bitte, denn Fleisch nach. Ist es auch so? Wir sind ja daran, was zu verstehen, zu lernen. Dass je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, und der Körper, der diesen Schatten wirft, sei der des Christus. Ja. Gerade diese 300 letztgenannten sind nach dem Herzen Gottes. Weil nur durch seine Barmherzigkeit registriert und an sein Herz und in seine Liebe hinein verwoben. Also jetzt haben wir wenigstens eine Ahnung, dass der dunkelste Schatten bei Salomo überhaupt unverständlich ist. Ich will jetzt nur noch, ich sage jetzt schließlich damit. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao und nahm die Tochter des Pharao zu seinem Weibe und führte sie nach Zion und so weiter. Ein, zwei Verse nachher lesen wir. Und Salomo liebte den Herrn, Jehova. Ich frage mich, geht so etwas überhaupt zusammen? Kann ein Mensch, der genau das Gegenteil von dem tut, was das Gesetz vom Sinai sagt, kann der in Wirklichkeit überhaupt Gott lieben, den Herrn?
Bitte Kassette wenden.
Kann der in Wirklichkeit überhaupt Gott lieben, den Herrn? Das ist dem Gesetz. Kann ein Mensch, der genau das Gegenteil von dem tut, was das Gesetz vom Sinai sagt, kann der in Wirklichkeit überhaupt Gott lieben, den Herrn? Das ist dem Gesetz unmöglich. Aber was dem Gesetz unmöglich ist, hat Gott auf Golgatha möglich gemacht. Das sage ich ganz kleinlaut.
Halleluja!
So, es sind alle erwacht. Hallo. Also, ja. Also, nur eines, liebe Geschwister.
Hat Paulus fantasiert oder fromme Sprüche gemacht, als er für uns schreiben durfte, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Menschenherz gekommen ist und er verborgen hat vor der ganzen Schöpfung, zu unserer Herrlichkeit aufbewahrt ist. Denen, die ihn lieben, das geliebt ja alles, denen, die ihn lieben, hat er diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist und der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Haben wir heute Abend den Eindruck gehabt, das könnte sie uns hier so um etwas Ähnliches gehandelt haben. Gut, also.
Ja. Ende der Wortdienste von Bruder Arthur Muhl, Zürich, über das Thema Das Lied der Lieder von Salomo. Es folgen Lieder.